Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas, und Unwissenheit, Tamas, wie Lust und Shang, aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Erläuterung. Ein Lebewesen ist in seiner normalen, wesenseigenen Position völlig in spiritueller Glückseligkeit zufrieden. Dieser Daseinszustand wird Brahma-Bhuta oder Atmanandi genannt, das heißt die Stufe der inneren Zufriedenheit. Der Zustand innerer Zufriedenheit ist also diese Zufriedenheit des nicht aktiv im spirituellen Leben beschäftigt sein. Der untätige Narr befindet sich durch der Unwissenheit, wohingegen der in sich selbst zufriedene Atmanandi transzendental zum materiellen Zustand des Daseins ist. Diese Stufe der Vollkommenheit erreicht man, sobald man unwiderruflich im hingebungsvollen Dienst gefestigt ist. Hingebungsvoller Dienst bedeutet nicht Untätigkeit, sondern die ungetrübte Tätigkeit der Seele. Die Tätigkeit der Seele wird durch den Kontakt mit der Materie getrübt. Und somit drücken sich die krankhaften Tätigkeiten in Form von Glust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf aus. Die Wirkung von hingebungsvollem Dienst wird in der völligen Beseitigung dieser Folgen von Leidenschaft und Unwissenheit sichtbar. Der Gottgeweihte wird sofort in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt und er macht weitere Fortschritte bis zur Vasudev-Ebene, der Stufe ungetrübter Sattva, Shuddha-Sattva-Stufe. Nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Ein Gottgeweihter befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Tugend. Deshalb fügt er niemandem Schaden zu. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen richtet nur Schaden an, ganz gleich wie gebildet er sein mag. Ein Gottgeweihter ist weder töricht noch leidenschaftlich. Die Menschen, die anderen Leid zufügen, wie auch diejenigen, die töricht oder leidenschaftlich sind, können keine Geweihte des Herrn sein, auch wenn sie sich durch äußeres Gehabe als Gottgeweihte ausgeben. Ein Gottgeweihter besitzt immer all die guten Eigenschaften Gottes. Das Ausmaß dieser Eigenschaften mag verschieden sein, doch der Qualität nach sind es dieselben. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nikti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaurakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erweckt ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit, wie Glust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Nach der spirituellen Philosophie des Krishna-Bewusstseins ist ein Mensch in der materiellen Welt von einer Krankheit befallen, der Krankheit des Gottvergessen-Habens. Nun, diese Krankheit hat drei verschiedene Krankheitsbilder. Wenn man von Krishna getrennt ist, ist das die Krankheit, die im Blut steckt, ganz tief drin. Und sie bringt verschiedene Krankheitsbilder zum Vorschein. Nicht wie heißt das so schön? Wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, ist das manchmal unerkenntlich. Man kann es aber an den Krankheitsbildern sehen, nicht an Metastasen oder solchen Sachen. Das erste Krankheitsbild der bedingten Seele ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit. In der Erscheinungsweise der Unwissenheit fühlt sie sich unwissend zu Dingen hingezogen, die eigentlich nicht förderlich sind für die Seele. Das zweite Krankheitsbild ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft, wo man verschiedene materiellen Begierden im Herzen hat, denen man mit großer Intensität nachgeht. Und das dritte Krankheitsbild ist die Erscheinungsweise der Tugend, wo man immer noch Krishna vergessen hat und einfach für sich zufrieden ist mit Philosophie, Müsli und einem aufgeblähten Ego, was ein bisschen tugendhaft aussieht. Erst wenn die Seele von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur befreit ist, kann sie richtiges Krishna-Bewusstsein kultivieren. Auf dieser Stufe, auf der Stufe des Krishna-Bewusstseins, wird der Devotee, sagen wir mal so, es geht meistens so, dass der Devotee zunächst einmal in der Tugend verankert wird und dann, wenn er tugendhaft handelt und dann Krishna-Bewusstsein praktiziert, sehr schnell auf eine transzendentale Ebene kommt. Warum ist es zum Beispiel manchmal schwierig für uns, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren? Es hängt sehr oft mit den Erscheinungsweisen zusammen. Zum Beispiel, manchmal sagen einem spirituelle Dinge nicht so viel. Man ist nicht von der Philosophie so wahnsinnig berührt. Man fühlt sich nicht angesprochen. Es liegt sehr oft daran, dass man so von der Unwissenheit beeinflusst ist und nicht gerade in dem Verständnis verankert ist, dass man eine ewige spirituelle Seele ist, ein Teil Gottes. Nicht? Man ist von der Unwissenheit sehr bedeckt. Oder kennt ihr das, wenn man Sadhana ausübt und man wird so unruhig dabei? Man kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Es scheint fast, als hätte man schwarze Termiten in der Persönlichkeit, die also über den ganzen Körper und besonders über den Kopf klettern und kraxeln. Und man fühlt sich einfach so unruhig, man kann sich nicht hinsetzen. Kennt ihr diese Sache? Das hängt sehr mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft zusammen. Hindernisse im spirituellen Leben kommen sehr oft dadurch zustande, dass ein Devotee einfach von diesen Einflüssen, diesen Fremdeinflüssen bestimmt wird. Kennt ihr das zum Beispiel? Man chantet, man versucht ernsthaft zu chanten, aber es scheint fast, als würde eine Mauer zwischen uns und dem Heiligen Namen sein. Und man kommt nicht durch diese Mauer hindurch. Oder es erscheint, als würde man unter Wasser gehen. Versucht mal, wenn ihr badet, am Bodensee unter Wasser zu gehen. Das ist sehr langsam und mühsam. So scheint ein Mensch, der von der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit traktiert wird, manchmal sehr schwierig, nur spirituellen Fortschritt zu machen. Kennt ihr das? Das kennt man schon. Ja. Im Yoga lernt man das richtig, diesen Einfluss der Erscheinungsweisen kennenzulernen. Shrishti Kata und ich machen theoretisch jeden Tag zweimal Yoga-Übungen. Theoretisch. Das ist eine sehr große theoretische Sache. Sehr oft kommt das nämlich nicht vor, dass wir eine Woche nicht Yoga machen, weil wir zu viel reisen. Man lernt im Yoga, dass das, was einen hindert, jetzt diese Übung zu machen, ist die tamassische Energie im Körper. Die ist richtig da. Man kriegt den Körper nicht in die Stellung rein. Er wehrt sich. Ach, schon wieder.
der Junge, ich esse lieber was. Und so weiter. Es ist richtig, diejenigen, die Yoga gemacht haben, wissen, da gibt es richtig manchmal, der ganze Körper scheint von dieser tamassischen Energie durchdrungen zu sein. Der Ayurveda beschreibt, dass es 9 verschiedene Menschentypen in der Tamasa, Menschentypen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und 3 verschiedene in der Erscheinungsweise der Tugend, das heißt Rara. In der, Unwissenheit. Unwissenheit, das ist einfacher. In Unwissenheit, da gibt es den Gefräßigen, den Faulen und den Depressiven. Das sind 3 typische Charakterbilder des unwissenden Menschen. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft gibt es 6 Sapa, Schlange, der schlangenhafte Mensch, das heißt jemand, der glaube ich nur eigene Motivationen, also wenn es nur um sein Wohl geht, erst dann ist er tätig, den sexuell sehr aktiven, was kommt davon, wenn man immer Notizen hat, dann wird man faul im Denken. Der Erscheinungsweise der Tugend ist der Edle, der Wahrheitsliebende und so weiter. Das sind tugendhafte Eigenschaften. So, jeder Menschentyp ist von der materiellen Erscheinungsweise in gewisser Weise berührt und diese materiellen Erscheinungsweisen, auch wenn sie sogenannt gut sind, verhindern es, dass ein Mensch völlig den Durchbruch in seinem spirituellen oder in ihrem spirituellen Leben erlangt. Wer jedoch mit dem hingebungsvollen Dienst in Berührung kommt, er hat diesen Zustand der Erscheinungsweisen, diese Erscheinungsweisen kommen zur Ruhe. Ganz besonders, ich glaube, hat das jeder auf Padayatra gemerkt, wenn man so 7 Stunden am Tag geht und singt. Habt ihr mal gemerkt, wenn man dann ankommt, dann fühlt man sich so anders. Man kann, mir geht es manchmal so, ich kann gar nicht mehr reden, was sehr selten ist für mich. Einfach, gucken so, es ist nicht nur eine körperliche Erschöpfung und eine mentale Erschöpfung, es ist ein total gereinigt werden, ein total gereinigt sein. Gestern habe ich mit einer jungen Vaishnavi gesprochen, die mir sagte, dass er so ist, so Vater Yatra, sie singt den ganzen Tag und dann geht die, hat sie Gemeinschaft mit Devotees und diese Gemeinschaft ist sehr nice, sagte sie, anders als in den Tempeln. Man redet viel weniger Prajalpa, fast gar nicht Prajalpa. Es fällt direkt auf, fast abwesend Prajalpa. Und dann legt man sich hin und träumt über Padayatra. Das ist so eine schöne Stufe. Auf dieser Stufe kann man glücklich werden. Was da, was es heißt, ist, die materiellen Erscheinungsweisen, Unwissenheit und Leidenschaft, die sich in Glust manifestieren, das ist also mein neues Wort, das werdet ihr noch oft zu hören kriegen, man das einüben muss. Und Depression und so weiter, es kann alles weggehen. Deswegen sollten wir nur noch auf Padayatra gehen. Haribol. Wir lösen die Tempel auf und gehen nach Padayatra. Und wenn wir dabei sterben, auch gut. Nicht für die Öffentlichkeit bitte. Nicht, weil das ein Programm ist, wo wirklich die Erscheinungsweisen und ihre wirklich schadhaften Auswirkungen, sind ja nicht gute Auswirkungen, zum Stillstand kommen. Nicht? Die Vaishnavi sagte mir, ich weiß jetzt gar nicht, ich werde jetzt wieder zurück in meine betreffende höllische Stadt gehen. Sie hat also eine ganz besonders intensive Stadt vor sich. Fragt sich, wie sie da an den Tätigkeiten teilnehmen soll, die sie sonst so ausgeübt hat. Sie fühlt sich ganz getrennt davon. Das ist gut. Das ist eine schöne Erfahrung, dass man ein bisschen, sagen wir mal, dass die niederen Erscheinungsweisen durch ein Intensivprogramm zum Stillstand kommen Und dann kommt man auf die Ebene der Tugend und von da kann man es transzendieren und vielleicht sogar ein bisschen von diesem Zustand der Vishuddha-Sattva erreichen. Es gibt zwei Merkmale von jemandem, der auf der Stufe der reinen Tugend ist, sagen wir mal der Ebene, wo sich Gottes Verwirklichung einstellen. Ihr mögt euch ja manchmal fragen, wann stellen sich Gottes Verwirklichung ein bei mir? Irgendwann muss das ja mal kommen. Jetzt bin ich schon so lange dabei und warte und warte und warte und esse Krishna-Kekse zwischendurch. Irgendwann muss ja mal diese... Wie sieht das aus? Der Zustand der Vishuddha-Sattva, der geläuterten Tugend, äußert sich darin, dass zwei Vorstellungen durch Abwesenheit glänzen. Der Devotee denkt auf dieser Stufe nicht mehr Aham und nicht mehr Mameti in einem materiellen Sinne. Er denkt nicht mehr, ich bin der Körper, und er denkt nicht mehr Mameti. Diese Dinge um mich herum, auch meine Gedankenwelt ist mein. Ein Devotee auf der Vishuddha-Sattva-Stufe ist völlig losgelöst von dem physischen Körper und dem Geist. Eine unglaublich schöne Stufe, ich glaube, der hat total Ruhe vom falschen Ego. Aham, Mameti sind die beiden Grundbestandteile des falschen Egos. Und diese Aham, Mameti-Stufe werden völlig transformiert. Der Devotee wird völlig transformiert und denkt, ich bin ein Teil Krishna und Krishna ist mein. Alles, was ich habe, ist Krishna, nichts anderes. Diese Stufe der Transformation kann erreicht werden, und ich glaube, dass ich diese Zuhörerschaft mit diesem Punkt nicht überrasche, durch das Chanten, durch das geschmackerfüllte Chanten des Heiligen Namens. Ich habe gestern einen Telefonanruf zu einer Psychologin gemacht, weil ich Psychologie, ich soll das nicht öffentlich bekannt geben, ich habe dazu eine bestimmte Beziehung, so viel sage ich nur, und diskutiere oft mit Psychologen. Und diese Psychologin sagte mir, ich habe was ganz Erstaunliches gehört. Was denken Sie darüber? Sagte ich, was denn? Es geht um den Begriff der Transformation. Das ist ja ein Begriff, der im spirituellen Leben bei Ihnen vorkommt. Also wir kennen uns schon, wenn man mit mir spricht, kriegt man meistens ein bisschen spirituelles Wissen vorgestellt. Und es geht ja da auch in unserer Philosophie, in unserer Psychologie, geht es darum, einen Menschen auf eine andere Ebene zu bringen. Und ich habe jetzt was ganz Verautes gehört. Was halten Sie denn davon? Ich habe gehört, dass man in Indien der Ansicht ist, sagte sie, dass eine Raupe sich durch Klang in ein Schmetterling verwandelt. Und dann musste ich mich erinnern an das, was ich auch schon gehört habe, dass die hässliche Raupe ja irgendwann eine Transformation erfährt und zu einem schwebenden Schmetterling wird. Und in dieser Transformation passiert Folgendes. Die fängt an zu summen an irgendeiner Stufe. Sie summt. Und dieser Klang des Summens macht irgendwas in ihrer Bioelektrik. Die programmiert das irgendwie. Klack, dass die Zellen bilden, dass die dann Flügel kriegt und anfängt zu schweben und zu flattern. Ich habe auch gehört, dass es Wissenschaftler gibt, die diese feinen Vibrationen, die in der Raupe sind, festgestellt haben. Also nicht nur etwas für die Veda-Akademie, sowas ganz feinstofflich Wissenschaftliches, sondern es gibt das in der Naturwissenschaft, diese Prüfung. Und es hat mich unglaublich inspiriert, an euch heute darüber zu sagen. Auch ihr könnt vom Raupendasein ins Schmetterlingsdasein kommen, also transformiert werden. Durch die Kraft der Klangschwingung. Da brummt man aber nicht einfach so, sondern er chantet natürlich den Mantra. Dieses Mantra was besonders die heiligen Namen Gottes, was ständig gechantet wird und tief in das Herz gechantet wird. Man muss, wenn man chantet, tatsächlich so in einem Chantraum sein, wo man einfach, wo alles sich um den Mantra geht. Diese Vibration des heiligen Mantras kann in uns diese materiellen Erscheinungsweisen ausblenden, sozusagen, und kann diese so sehr von uns allen erstrebte Transformation bewerkstelligen, die dafür sorgt, dass die Raupe ein Falter wird. Und dann, wenn diese Raupe ein Falter wird, wenn wir diese Transformation erfahren, werden wir uns schwingen in die Lüfte von Vishuddha Sattva, der ungetrübten Tugend, und von da einen Überblick über unser Leben haben. Und dann werden wir das gibt's nicht schreien, weil wir so viele Dinge verwirklichen, die wir vorher überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Das gibt's nicht, sagt der Bayer, werden wir sagen. Es gab einmal einen Kongress der Regenwürmer, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Diese Regenwürmer unterhielten sich über verschiedene Dinge. Wie man sich in den Boden bohrt, neue Techniken wurden vorgestellt. Ein Regenwurm hatte, so weit ich mich erinnern kann, eine Technik erfunden, wie man bei einem Regensturm, Atmadara, nicht vom Regensturm weggeweht wird, sondern sich total, Regenwürmer mögen das manchmal, sie haben was mit Regen zu tun, sie sich so duschen lassen vom Regen. Und dieser Regenwurm machte es vor, er wickelte sich einfach um einen Grashalm, was bis dahin noch nicht bekannt war. Das wurde bekannt durch diesen Kongress. Wie gesagt, es war ein historischer Kongress. So, als sich nun der Regenwurm so um den Halm wickelte, kam er mit dem Hinterteil an eine Raupe. Er sagte, was sind Sie denn für ein Wesen? Ach, sagte die Raupe, ich weiß nicht, ich bin in einer Identitätskrise gerade. Ich glaubte einmal, eine Raupe zu sein, aber ich wünsche mir jetzt was anderes zu werden. Was, sagte der Regenwurm, eine Identitätskrise? Ja, etwas geht in mir vor, ich summe immer. Summen? Was denn eine Identitätskrise und was ist ein Summen? Fragte der Regenwurm, weil ihm diese Themen nicht bekannt waren. Und plötzlich sah der Regenwurm, wie die summende Raupe plötzlich sich in ein Einspur anfing einzuspannen und da hängen blieb. Da sagte der Regenwurm, ich muss zum Präsi. Und er ging dann zum Präsi und sagte, hier ist ein seltsames Wesen, das also nicht wie eine Raupe ist, verhält sich ganz anders. Es sagt, es hat eine Identitätskrise. Gut, nach einem Monat kommen wir wieder zusammen, sagte der Präsi. Und so kam der zweite Regenwurmkongress. Ich weiß nicht, ob ich es historisch genau wiedergebe, aber ungefähr so war es. Zusammen und da sahen sie, wie aus dem Kokon ein Summen kam, der summte einfach weiter und plötzlich kam da ein Falter heraus. Was ist denn das? Was sind Sie denn für einer? Sagten die Regenwürmer. Ach, sagte der, ich habe meine Identitätskrise überwunden, ich bin ein Falter. Und kam dann flog über die Regenwürmer, die nur schauten, wie der höher und höher flog und sich dann an einem Maiskorn absetzte. Hare Krishna. So soll das auch sein mit uns. Wir mögen manchmal, wenn wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, in eine kleine Identitätskrise kommen. Das kommt vor. Man sieht, wie man sich häutet. Man sieht, wie man sich nicht mehr identifizieren kann mit allem. Und man spricht wie in Faust, wie der Faust, zwei Seelen ruhen in meiner Brust. Die eine ist voll auf Glust, nicht? Und Matrillen, also man braucht das ja nicht überstrapazieren, dieses schöne Wort, das ich jetzt endlich mal
also materiellen Anhaftungen, nicht? Und es geht zur materiellen Seite, und in der anderen kämpft sich so ein Falter frei, nicht? Der fliegen will, der die unendliche Freiheit des spirituellen Lebens erlangen will. Und manchmal weiß man nicht, wer man nun ist. Ist man eine Raupe oder ist man ein werdender Falter? Versucht man wieder eine Raupe zu sein und sumpft so vor sich hin, aber es funktioniert auch nicht. Man hat genügend Wissen oder zu viel Wissen, wenn man es negativ ausdrücken will, dass einem das Glück nicht erhalten bleibt in den gleichen Mathe und Tätigkeiten. Aber man schafft es auch nicht, noch nicht auf der spirituellen Ebene. Ihr werdet sehen, hier auf Padayatra habt ihr ein bisschen mehr mit dem Raub, mit dem Falterleben zu tun gehabt und euch mehr mit als spirituelle Seele gefühlt. Aber da vielleicht noch nicht alle von uns das verwirklicht haben, was wir gerne, sagen wir mal, also uns als spirituelle Seelen verwirklicht haben, aus diesem Grunde sind wir noch nicht in der Lage, das Falterdasein beizubehalten und gehen wir noch, und da hinkt der Vergleich ein bisschen, weil es so etwas auf biologischen Sektor nicht geht, wir gehen nochmal wieder zur Raupe zurück. Bis wir eines Tages ein rechter Falter sind, nicht ein ich meine nicht links oder rechts als Orientierungssinn, sondern ein richtiger, wollte ich sagen, ein richtiger Falter sind, der einfach fliegt und nicht zurückkommt. Dann sind wir auf der Stufe von Vishuddhasattva und haben ein gereinigtes Verständnis von Aham und Mameti, ich und mein. Ja. Nun, auf der Stufe, wo sich ein Mensch langsam darum bemüht, die niederen Erscheinungsweisen zu überwinden, indem er Krishna-Bewusstsein praktiziert, ist es wichtig, dass er sich oder sie sich nicht etwas vormacht und etwas einbildet. Es gibt so etwas wie ein eingebildetes Krishna-Bewusstsein, was immer schmerzhaft wird, weil man nicht entsprechend seiner, weil man sich zu viel auf den Teller genommen hat, zu große Brocken sozusagen, die man noch nicht verdauen kann. Eingebildetes Krishna-Bewusstsein, wo man sich in einer falschen Vorstellung von sich selbst befindet und somit nicht weiß, wie man sich zu situieren hat in dieser Welt, ist niemals richtiges spirituelles Leben. Aus dem eingebildeten Krishna-Bewusstsein kann man sehr leicht und sehr hart zu Fall kommen, weil es eben nur eine Halluzination ist, ein mentales Verständnis. Srila Prabhupada spricht hiervon. Die Menschen, die anderen Leid zufügen, wie auch diejenigen, die töricht oder leidenschaftlich sind, können keine Geweihten des Herrn sein, auch wenn sie sich durch äußeres Gehabe als Gottgeweihte ausgeben. Hier hat es ein bisschen einen sehr kritischen Anstrich, dieses Thema. Ich möchte es ein bisschen kritisch beleuchten, deswegen, wenn wir, sagen wir mal, uns etwas einbilden, jemand zu sein, der wir nicht sind, kann das zu Störungen geben. Die indische Volksweisheit erzählt von dem mageren Esel des Wäschers. Dieser Esel wurde immer magerer, weil der Wäscher so arm war, bis eines Tages der Wäscher eine Tigerhaut fand und ihm dem Esel diese Tigerhaut überstülpte. Daraufhin fürchtete jeder den Esel, ganz besonders der Bauer. Das war gut für den Esel. Der Esel ging nämlich nachts über ins Gurkenfeld und fraß frische, saftige Gurken und wurde fett und feist. Der Bauer wagte sich nicht nach draußen, um ja nicht dem Menschenfresser in die Quere zu gelangen. Und außerdem dachte er, Tiger fressen keine Gurken, no problem. Was er dann aber tagsüber immer feststellen musste, war, dass das Gurkenfeld wirklich enorm reduziert wurde. Eines Tages nun, es war Vollmond, beschloss der Esel, der
sich einen Gurken weidete, eine Raga zum Mond zu singen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, bei Vollmond singt man mehr. Also ich singe ungefähr doppelt so viel bei Vollmond in meinem privaten Leben. Es ist irgendwie die Zeit zum Singen beim Vollmond. Ich weiß auch nicht wieso, aber das, vielleicht weil ich so ein Esel bin. Wahrscheinlich, also sonst kann ich, also Esel und manche Menschen sollen singen bei Vollmond, ich weiß nicht wieso, aber es ist so. So, der Esel sang also bei ein Raga, und das verriet ihn natürlich. Der Bauer hörte also ein wirklich intensives Ia-Gebrüll vom Feld, merkte, dass der Tiger gar kein Tiger war, sondern nur ein Esel, und stürzte ihm entgegen, um ihn zu töten. Tötete ihn nicht, sondern vermöbelte ihn nur. Also das ist, was in einem, wenn man sagen wir mal, nicht sich richtig versteht und nicht richtig sich analysiert und nicht richtig weiß, was man benötigt zum Leben, dann kann man sich in eine Situation begeben, die künstlich ist. Und diese Situation, die künstlich ist, kann dazu führen, dass man sich irgendwann fürchterlich unwohl fühlt, fürchterlich fehl am Platze, und dann in seiner Unzufriedenheit Vergehen macht gegen die Votis, gegen den Heiligen Namen, gegen die Acharyas, gegen also alles. Nicht? Eine bedingte Seele zeichnet sich dadurch aus, dass sie niemals den Fehler bei sich sehen will, sondern immer bei anderen. Das muss so sein bei einer bedingten Seele, das ist auch verständlich. Nicht, denn es würde sie umbringen, zu sehen, wie bedingt sie ist. Das ist ein Selbstschutz unserer Psychologie, dass wir nicht ganz genau erkennen können, was wir sind, sonst würden wir schlimm für uns aussehen. So, deswegen ist es ganz wichtig, dass sie ein Devoti, selbst ein Parayatri, der sich, sagen wir mal, hier in völliger Ekstase befindet und diese, sagen wir mal, diese nektarhaften Erfahrung macht, von denen wir sprachen, trotzdem im Leben richtig situiert. Dass wir also nicht versuchen, Sannyasis zu sein, wenn wir keine Sannyasis sind. Hat er gestanden. Was die natürliche Situation für einen ist, macht nicht die Situation für einen anderen sein. Wir mit natürlicher Situation meine ich, was das Sanskrit-Wort Svabhava ausdrückt. Das heißt, unsere bedingte Natur, die wir im Augenblick haben. Ich bereite ja gerade die Brahma-Sanghita vor, und die letzten 5 Verse der Brahma-Sanghita sind Unterweisung Krishnas an Brahma. Syamananda. Die letzten 5 Verse sind Unterweisung Krishnas an Brahma, wo er über dieses Thema spricht. Und zwar spricht Krishna darüber, wie Brahma seinen materiellen Wünschen gemäß ihm dienen sollte. Und er sagt zu ihm, Vatsu. Das ist sehr bedeutend, das Wort Vatsu heißt, mein Lieber. Wenn ich sagen würde zu Atmadara, wenn ich eine zuneigungsvolle Formulierung würde sagen, Vatsu würde ich sagen. Vatsu heißt, mein lieber Junge. Nicht, oder wie man das sagte. Krishna ist mit anderen Worten mit Brahma zufrieden. Er ist nicht unzufrieden mit ihm, dass sich Brahma entsprechend seiner Situation, Brahma ist also voll mit Wünschen, er will ein ganzes Universum basteln. Er hat also nicht nur so ein kleines Haus vor, was er bauen will, ein Häuschen mit Garten, sondern ein ganzes Universum. Nicht? Er sagt, wazu? Mach das in meinem Dienste. Nicht? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns situieren, entsprechend unserer Physik, unserer mentalen Situation und auch unserer sozialen Bedürfnisse, und auf diese Art und Weise dann Krishna dienen können. Denn wenn wir in dem Raum schweben von einem Menschen, mit dem wir nicht identisch sind, dann werden wir, sagen wir mal, erhebliche Schwierigkeiten kriegen. Wie der Esel, der da als Tiger postierte, der bekam erhebliche Schwierigkeiten im Leben. Da leuchten die Augen der bedingten Seele auf. In unserer Bewegung haben wir das nicht ausreichend genug berücksichtigt. Wir haben also Wir waren die absoluten Himmelstürmer. Nicht? Wir wollten unser ganzes physisches Dasein und so weiter und auch unser So-Sein negieren und haben deswegen viele Verluste in unseren Reihen erleben müssen.
Ich bin gut geschattet, ja.
Wir haben viele Verluste hinnehmen müssen von guten Menschen, tolle Charaktere, gute Absichten und so weiter, die einfach in einer gefährlichen, lebensgefährlichen Situation waren, weil sie sich nicht richtig situieren konnten. Wir alle so versucht hatten, Prabhupada nachzuahmen. Oh, wir waren unglaublich. Wenn jemand sprach in der guten alten Zeit, hat er meistens auch Prabhupada nachgeahmt, hat so gesagt, wenn er einen Punkt gemacht hat. So. Es wurde fast peinlich für manche von den Devotees. Andere war er gestorben. Gut, Dobro. Nun will ich euch gleich sagen, es wird nicht einfach sein, sich zu situieren im Leben, denn wir leben im Kali Yuga, Haribol. Man kann es nur so gut wie möglich machen und muss dann unbedingt sehen, dass der spirituelle Teil nicht zu kurz kommt. Aber man muss sich redlich bemühen und das machen. Das ist etwas ein bisschen über dieses Thema. Ich hoffe, dass ich Dinge angesprochen habe, die von Relevanz waren. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Damodar! Du musst, glaube ich, ein bisschen lauter werden. Es heißt, Yamaraj schickt ein 3 Briefe. Graue Haare, schlechtes Hören und wackelige Zähne. Ich habe also alle 2 außer die wackeligen Zähne, die gehen. Also, das habe ich noch nicht festgestellt, dass sie wackeln. Der Esel war zuerst mager. Ja, und die Krishna-Kinder, die haben es in sich. Also, Damodar sagt, der Esel war ja vorher mager, aber dadurch, dass er versuchte, jemand zu sein, der er nicht war, nämlich ein Tiger, wurde er wenigstens fett. Klar, er wurde vermöbelt, aber er wurde fett. Hare Krishna. Damodar, man kann Beispiele nicht bis ins Unendliche ausdehnen und strecken. Das Beispiel soll nur sagen, wenn du jemanden versuchst zu sein, der du nicht bist, dann bekommst du eine gefährliche Situation zu spüren in deinem Leben. Er wurde also erheblich geschlagen. Also es war nicht angenehm. Lieber mager sein. Man kann auch besser nachdenken, wenn man mager ist. Meistens ist es gar nicht so gut, so fett zu sein. Hat man da? Ist das beantwortet, da oder? ja, bitte. Ich würde sagen, es ist sehr gut, mit Devotees zu sprechen, wie sie einen sehen. Das hilft, kann unglaublich helfen. Wenn wir versuchen herauszufinden, wer wir sind, sollten wir mit Devotees sprechen, zu denen wir allerdings Vertrauen haben. Das ist ganz wichtig, dass eine angenehme Atmosphäre zwischen uns besteht. Und dann ist es ganz wichtig, denn sehr oft kann man sich nicht selber richtig erkennen. Man ist manchmal über sich selber doch sehr im Unklaren, weil wir eben mit unserer Psychologie ausgestattet sind, die zum Beispiel eins, die versucht uns immer besser zu machen, als wir wirklich sind. Oder sehr oft kann es vorkommen, dass man sich eben Ziele vorsetzt, die man einfach nicht erreichen kann. Und die man aus dem Grund, weil man Anerkennung finden will in der Mensch, in der Welt, oder weil man sich selber etwas beweisen will, dann anstrebt. die Bodhis sind, der Austausch mit den Bodhis sind dazu da, dass man mit ihnen spricht, auch über solche Themen. Gerade deswegen ist es da. Sieh mal, es wird gesagt, du hast mehr Nutzen noch, wenn du mit Devotis Gemeinschaft hast, als wenn du mit Dedis Gemeinschaft hast. Klar, du kannst den Darshan nehmen und das Bild Krishnas in dein Herz nehmen und immer darüber nachdenken. Das ist ein unglaublicher Nutzen. Aber die Dedis werden dich nicht so leicht korrigieren wie die Devotis. Ich weiß, dass viele von uns nicht mehr da wären im spirituellen Leben, wenn nicht immer die Devotis sie manchmal korrigiert hätten und gesagt, naja, wirklich so. Und so weiter. Das ist ganz wichtig, diesen Austausch zu pflegen mit den Devotis. Prabhupada hat einmal etwas gesagt, was ich persönlich als Faustregel nehme, wie man sich situieren kann, dass man zwei Fragen stellt. Tu, was du gerne tust für Krishna und tu, was leicht für dich ist, für Krishna zu tun. Das wende ich in meinem Leben an. Aber wie gesagt, ich bin ein Sannyasi, bei mir gehen diese Sachen schneller als bei anderen. Hoffe ich, weil man sich ja, man ist in einer anderen Lebenssituation einfach als Sannyasi. Nicht? Aber ich stelle mir immer die Frage, was will ich für Krishna tun und was fällt mir leicht für Krishna zu tun? Ich habe so viel, in meiner Kindheit wollte ich unbedingt Gitarre spielen wie Jimi Hendrix und Geige spielen wie Jerry Goodman. Also nur als Violinist, nicht als Mensch vielleicht, aber als Violinist. Und ich habe mich so bemüht, das zu tun. Und der Gitarrenlehrer hat mir gesagt, Sie sind nicht so qualifiziert. Sie müssen jetzt erstmal alle meine Entchen lernen und Tänzchen klein und diese Klassiker nicht. Und ich habe mich fast getötet, Alter, wenn ich versuche, so rum zu dienern über die Gitarre. Nicht? Das ist sehr schwierig. Bettina.
Kann
Sieh mal, ich möchte jetzt zu dir sprechen, Bettina, und nicht so abstrakt. Bettina fragt sich, du fragst dich natürlich im größeren Kontext, ich muss erstmal richtig sein, wie findet man seine Stellung im Leben? Ja, ist das der größere Kontext?
Ja,
und nicht sich verändert, weil es gibt Menschen, die haben sehr große Anlagen zum spirituellen Leben. Diese Anlagen sind vielleicht aufgrund des vorangegangenen Lebens da. Krishna sagt, spricht von diesen Menschen in der Bhagavad Gita. Yesham Tvanta Gatang Papam, sagt Krishna, wer von den Sünden ausgelöscht ist und wer frei von der Dualität der Täuschung ist, er kann sich in meinem unablässig, in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Mit anderen Worten, ein Devotee wird sehr oft gesehen, dass er nicht mehr nach gewöhnlichen Kriterien bemessen werden kann, weil er einfach nur noch Krishna im Sinn hat. Das sind solche Menschen sind sehr vom Glück begünstigt und für die wird das Vanashram nicht so nötig sein und auch nicht so anziehend sein. Die werden sagen, von Natur aus, ja, Krishna, ich will dir einfach dienen. Mir ist Menschen und wenn die echt sind, wenn das tatsächlich so ist und sie sich das nicht nur einbilden oder nur eine Vorstellung ist, dann wird in ihrem Leben, werden sie auf die transzendentale Ebene, auf der transzendentalen Ebene handeln. Indem man hingebungsvolles Dienen intensiviert, das stimmt, transzendiert man die drei Erscheinungsweisen der Natur, diese Einteilung bestimmen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Mancha Yogya Vicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samatityetam Brahma Bhujaya Kalpate. Wer sich unablässig in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt und nicht zu Fall kommt, er transzendiert die Erscheinungsweisen der Natur. keine Sorge, du kannst transzendieren.
Da ist die Bewegung dazu. Es ist jedoch manchmal trotzdem gut zu schauen, dass man sich eben so situiert, dass man zufrieden sein kann. Dass man die Lebensumstände hat. Vielleicht ist es so, dass man vielleicht musst du ein Knöllchen Papier in so ein, in dieses Loch reinstecken, Regina, dann beim Tee. Diese gibt es doch zwei Löcher. Ja, also das ist man kann transzendieren. Ich weiß, du bist die Schwester von einem Devotee, der sehr transzendental handelt und denkt und hat von dieser Sache etwas geerbt. Dass ich jetzt über Situieren gesprochen habe, bezieht sich eben auf viele Devotees, die nicht zufrieden sind, wenn sie nur Krishna dienen oder chanten, wo das nicht klappt. Ne? Die auch ein bisschen Sorge tragen müssen, dass sie eben eine gute Situation finden, aus der heraus sie ein bisschen Zufriedenheit erfahren. Einfach nur so ganz normale Zufriedenheit. Du musst das auch machen. Du musst ja essen. Stell dir mal vor, du würdest nur predigen und nicht essen und schlafen. Man muss ein bisschen auf der Ebene für den Körper und für den Geist sorgen. Du brauchst bestimmt irgendwann mal ein gutes Gespräch, ein Austausch. Und da du eine junge Intellektuelle bist, musst du deinen Geist regsam beschäftigen, mit Dinge verstehen und Projekte haben, wo du dich involvierst und so weiter. Du guckst mich so unzufrieden an. Ist okay. Ich habe mein Bestes versucht. Ist einfach, wir sprechen von Erfahrungen. Gina. Für Krishna. Ja. Ja. Manchmal, ich hatte gesagt, sagte Tina, dass man solle das tun, was einem, ich muss das richtig sagen, wie ich es gesagt habe, wenn man sich richtig situieren will in dieser Welt, entsprechend auf dieser Svabhava-Ebene, sollte man das tun, nach dem Ausschau halten, was einem leicht fällt und was man gerne tut für Krishna. Aber manchmal sagt jetzt Dina, bekommt man eine Unterweisung, die einem schwer fällt. Im spirituellen Leben ist das der Fall. Man kann diese Unterweisung, die einem schwer fallen, auch für einige, für sollte diese Unterweisung auch ausüben. Nicht? Besonders wenn uns unser spiritueller Meister solche Unterweisungen gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses etwas zu tun, was einem schwerfällt, weil man so das falsche Ego ein bisschen reduzieren kann. Wisst ihr, wie es in den buddhistischen Klöstern der Fall war? Da wurden Leute, Mönche, bevor sie aufgenommen wurden, schwer auf die Prüfung gestellt. Für ein Jahr mussten sie in diesen Himalaya-Klostern, die sehr kühl, also da ist es kalt, vor der Klostertür schlafen. Eine Decke, um ihre Ernsthaftigkeit zu beweisen. Denn auch im Buddhismus weiß man, dass man nicht der Körper ist. Dann nach einem Jahr wurde man eingeladen ins Kloster. Also was man aß, waren nur die Brosamen, die die Mönche über die Dings, über die Mauer geworfen hatte. Nach einem Jahr wurde man eingeladen. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass die Nektar-Vorlesung und Meditation ausüben durften, nein. Man musste erstmal, wie soll ich mich ausdrücken, ein Jahr Töpfe waschen. Denn die wollten einfach nicht Leute haben, die nicht ernsthaft waren. Das war eine so viel Verschwendung von Energie und Zeit. Die sind nicht sehr merciful, die Buddhisten. Es gibt wahrscheinlich, also das muss ich korrigieren, es gibt sehr barmherzige Buddhisten. Es gibt da verschiedene Gruppierungen und doch, ja, Ahimsa und Mercy zu zeigen, ist eigentlich für viele sehr wichtig. Aber das war eine Prüfung. Das war eine Prüfung. Ich persönlich wenn man mich fragt, ich weiß, dass ohne dass jemand mal etwas tut, was ihm schwerfällt, was er auf den ersten Anhieb nicht tun möchte, wird er niemals vom falschen Ego befreit werden. Aber wie gesagt, das hat auch seine Grenzen. Wenn du einen Devoti, der nicht auf Sankirtan gehen kann, für 10 Jahre auf Sankirtan gehen lässt, dann kommt er an seine Grenzen. Und mach dich einfach nicht mehr wohlfühlen und mach daran denken, irgendwo anders hinzugehen in seinem spirituellen Leben. Ja. Lalita. Ja. Ja. Diese, es ist sehr wichtig, dass du diesen Punkt zur Betrachtung machst. Es ist nicht so, das muss ich nochmal sagen, dass wenn man sich situiert, sagen wir mal, wenn jemand, ja, der braucht eine Wohnung und eine Arbeitsstelle, um sich das zu leisten und so weiter, dass solch ein Mensch, der diese Neigung hat, der hat mehr Chancen, zum Krishna-Bewusstsein zu kommen, als jemand, als wenn der das ignorieren würde, seine natürlichen Bedürfnisse, sagen wir mal, die er jetzt noch hat, und auf diese Art und Weise in diesen Gefahrenbereich kommt, den ich besprochen habe. Die spirituellen Vorgänge des Chantens und des Hörens und so weiter wirken da in jedem Fall und sie wirken besonders dann, wenn jemand nicht so unzufrieden ist, wenn jemand also nicht so von der Erscheinungsweise der Unwissenheit und der Leidenschaft behaftet wird. Guck mal, jemand, der unzufrieden ist, der ist ein leichtes Opfer für die niederen Erscheinungsweisen. Ich weiß nicht, ob du das selber im eigenen Leben erfahren hast. Das passiert unglaublich oft, wenn man unzufrieden ist. Bei Kindern sieht man, wie ihr habt ja, manche haben Kinder, wenn die unzufrieden sind, dann kann man, dann haben die keine Chance, irgendwas Vernünftiges zu machen mit ihrem Leben. So ist einfach jemand, der einfach völlig unzufrieden ist, nicht in der Lage, wirklich Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Wenn er aber Krishna-Bewusstsein praktiziert und ein bisschen so zufrieden ist, auch wenn er weiß, diese Zufriedenheit, die ist auf der körperlichen und mentalen Ebene, aber ich, dann kann er viel besser chanten und dann wirkt das viel besser, dann greift das viel besser. Als wenn er da irgendwo in eingebildeten Höhen dahin schwebt, völlig voller Zweifel, sich überhaupt nicht erkennt, bin ich das nun, ist das jetzt richtig? Zweifel und so weiter. Nicht? Dann hat er ja, da hat er gar keine Chance, das greift gar nicht, der Vorgang. Der transformiert sich gar nicht. Also glorreich sind die Menschen, die sich richtig situieren und dann aber Krishna-Bewusstsein ausführen. Also nicht ohne Krishna-Bewusstsein, das brauchen wir in diesem Kreise ja nicht zu wiederholen. Harivansa. Du heißt doch Harivansa, ne? Ja. Ja. Das ist auf alle Fälle Bhakti-Yoga. Geld zu Krishna zu geben, ist auf alle Fälle Bhakti-Yoga. Karma-Yoga wäre, wenn du dadurch deinen Vorteil von dir erhoffst und bekommst vielleicht und das deswegen tust, aber wenn man uneigennützig Spenden gibt und die Aktivitäten der Devotis verbreitet, also unterstützt, ist das sehr wichtig.
Wir haben gerade in Golokadam, möchten wir, dass alle Haushälter, die außerhalb leben, unbedingt dieses das Projekt unterstützen, weil es ein recht unterstützungsfähiges Projekt ist. Also man kann die tun dann, ja, ja, unsere Devotees müssen das sagen, ja, ja, klar, ist das Bhakti, oder? Mit dem Argument müsste man auch sagen, die Devotees, die CDs verteilen und die diese Spenden zu Krishna geben, tun Karma-Yoga, das ist aber nicht so. Geben sich so viel Mühe, diese CDs und das Volk zu bringen, um eben die finanzielle Grundlage für die Tempel zu gewährleisten. Urosch! Ich sehe jetzt, es ist 21:45. Wir haben Frühstück soweit fertig, oder? Dann würde ich sagen, das ist die letzte Frage von Urosch. Ja, Urosch?
Seit Monaten kann ich sagen, ich habe das gleiche Problem, mit dem du jetzt gerade gesprochen hast. Ich wollte dich immer darüber fragen. Eben diese Identitätskrise, die mir sehr, sehr viel in meinem Leben fährt, weil eine Seite bin ich aus dem Tempel herausgegangen und irgendwie ich und die Gesellschaft nicht richtig berühren, ich wollte einfach Musik mit Krishna machen, ich wollte mich da ausbilden. Und da kamen Schwierigkeiten in meinem Leben aufgrund von eigenen Schwächen, kann ich sagen.
Und im Umgang vielleicht mit den Leuten, die dich an deine eigenen Schwächen erinnert haben. Vielleicht.
Ja, und die Gemeinschaft eigentlich von den Leuten, die ich vielleicht nicht annehmen wollte, aber sie sind einfach wieder auch da und irgendwie bei Musik, speziell in die Jazz und so, da muss man mit vielen Leuten zusammen.
Ja. Jazz, das ist so viel, wenn du zusammenspielst mit Musikern, da bist du eins mit denen. Ja, weil du kannst gar nicht spielen, du musst ja mitkriegen, wo will jetzt der Schlagzeuger hin, halt so. Musst du dann brusten, nicht, und so weiter. Ja. Engste Gemeinschaft auf der subtilen Ebene. Ja, ja.
Ja. Und ja, oft war ich, und bin ich ehrlich gesagt, zu Hause gekommen, meinem spirituellen Leben. Aus dem Grunde, da wollte ich eben das wieder verlassen. Da wollte ich das alles so bescheiden tun und dann dachte ich mir, mein spirituelles Leben, es ist das Wichtigste in diesem Leben. Für mich ist es wie Scheißerstab und Dave und mächtig für dich zu kriegen. Und jetzt, wenn es wieder. Wenn ich zum Beispiel wieder zum Tempel kehren wollte,
würde das gleiche Problem wieder ankommen.
Ja.
Ich verstehe das, ich verstehe das. Für einen Devoti, Krishna spricht über diese Sache im 11. Kanto des Bhagavatams. Er sagt, für einen Devoti, der sich angezogen fühlt zum Matternleben, obwohl er eigentlich weiß, es ist nicht gut, solch ein Devoti soll freudvoll sein. Wieso denn freudvoll? Das ist ein Anlass zum Weinen und zum Heulen und zum Mentalwerden. Nicht, wieso denn freudvoll? Hört ihr Krishnas Logik auf? Wenn dieser Devoti nämlich trotz seiner Anhaftungen weitermacht mit dem Shravanam Kirtanam, mit dem Hören oder Krishna zu chanten, wird das mit Sicherheit weggehen. Devotis in dieser Welt, lasst uns das mal sagen, die müssen ein bisschen kämpfen. Du kannst das Höchste nicht kriegen, ohne darum zu ringen. Jeder Devoti, echte Devoti, ist ein Ringer. Also. Srila Prabhupada gibt uns dieses Beispiel, dass er wollte unbedingt seinen spirituellen Meister dienen, hatte diese Familie, sein spiritueller Meister erschien ihm dann im Traum und rief ihn, den Sannyas anzunehmen, und Prabhupada schrieb, er war erschreckt im Traum. I was horrified, also richtig geschockiert. Sein Struggle. Aber dieser Struggle ist halt das, wie soll man das jetzt ausdrücken, auch die deutsche Grammatik, was den Devoti Krishna liebt.
gesagt, ich habe das richtig ausgedrückt, ich wollte sagen, da ist diesen Stracke sieht Krishna. Und der Devotee will nur mich. Und er kämpft ein bisschen hin und her und her und hin und so weiter. Das muss man selber rauskriegen. Du musst zum Brahma Sanghita Seminar kommen. Da wird das total. Es wird ein Seminar, was in der Materie anfängt, in die spirituelle Welt geht und in der Materie aufhört. Es ist Nektar. Dort. Ne? Kann man ja auch auf Tape hören, wenn man nicht kommen kann. Da geht es darum, dass Brahma, nachdem er die höchsten Erkenntnisse gemacht hat, Goloka Vrindavan, Brahma hat Dinge gesehen, die für einen Sterblichen fast unmöglich sind zu sehen. Er hat die Bäume von Vrindavan gesehen, die verschiedenste Arten von Früchte produzieren, wenn Krishna kommt. Wenn Krishna da vorbeigeht, fallen die Bäume in eine Ekstase und sind übersät mit einem Blumenmeer. Er hat all das gesehen. Und dann erscheint Krishna nochmal am Ende, nachdem er seine Gebete dann vorgetragen hat, erscheint er ihm und sagt, oh Vatsu, mein Lieber, du solltest jetzt deine Tätigkeiten tun. Du wolltest doch das Universum schaffen. Und Brahma denkt, ach Mensch, ja, du solltest das tun, aber tu es für mich. Und gib dir dann 4 Unterweisungen, die ich hier nicht geben kann, weil ich sonst mein ganzes Seminar verrate. 4 Unterweisungen, wie er in dieser Welt Krishna bewusst erleben kann, wobei er gleichzeitig seinem Wunsch entsprechend tätig wird. Es ist nicht fremd, es ist nicht merkwürdig, es ist erstaunlich, dass unsere Bewegung erst jetzt dazu kommt, aber das zu verstehen, langsam, aber es ist auch wieder verständlich, denn Neubekehrte wollen immer transzendentaler als transzendental sein, das ist ja religionspsychologisch so in allen Religionen gewesen, das ist auch bei uns, das ist keine Ausnahme. Also ich würde einfach so sagen, du musst das irgendwie hinkriegen, dass du genügend Gemeinschaft hast mit Devotees, sodass du dann weißt, wenn du in den Free Jazz hineingehst, dass du dann eben weißt, wie soll ich mich ausdrücken, dass du da nicht zu Fall kommst, dass du genügend spirituelle Kraft hast, genügend spirituelle Überzeugung und so weiter. Schafft es schon los. Immer wieder probieren, schafft. Gut, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Gaurabhavani wird uns gleich jetzt noch sagen, wie das Programm heute geht. Ich wünsche euch alles Gute. Wir haben schon, möchte ich sagen, schon viele Nektar-Fragen, schon über 20, glaube ich, in dem Frageneimer. Diejenigen von euch, die noch ihre Fragen, da könnt ihr auch richtig pointierte Fragen stellen, noch nicht gestellt haben, bitte schreibt sie auf. Richtig mal heavy Fragen, also das ist richtig wackelt auf dem Boden. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir unsere Pragmatiker ausschicken, ein Plätzchen zu finden, der mehr im Schatten liegt, vielleicht unten am See. Manche, die zu heiß sind, können sich ja in den See hineinlegen und von da hören. Und dann werden wir diesen Seminarteil beginnen. Ich wollte Uro bitten ein bisschen, jetzt haben wir so viel Free Jazz gehört, jetzt wollen wir das auch mal hören, was das ist. Vielleicht kannst du irgendwas vorbereiten für die Devotees. Das ist ein nice Tool. Ja. Nee, nachher. Allzeit bereit. Wo ist meine Tröte? Gut. Also, Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gonitai ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bo.